Wir sind beim Tag in Berlin und Brandenburg. Im Studio ist Dietmar Engel. Praktisch jeden Tag illegale Einreisen nach Brandenburg. Kaum Platz in Kitas und Schulen für geflüchtete Kinder. Das ist ein schwieriges Jahr für die Versorgung von Geflüchteten. Auch die neuen Belegungszahlen für die Unterkünfte zeigen nur eine leichte Entlastung für die Landkreise und Kommunen, hat unser landespolitischer Reporter Nico Hecht erfahren.
Rein rechnerisch gibt es im Moment knapp 7.800 freie Plätze in den Geflüchtetenunterkünften in Brandenburgs Landkreisen und Kommunen. Gut 1.200 mehr als Ende Juli, rechnete Integrationsministerin Ursula Nonnemacher, Grüne, vor. Allerdings verteile sich der Platz sehr unterschiedlich auf die verschiedenen Regionen. Einige Landkreise hätten durchaus Leerstand in kreiseigenen Immobilien. Besonders im Speckgürtel sei der Wohnungsmarkt aber sehr angespannt.
Viele Kommunen sind wirklich belastet, haben auch Probleme, neue Immobilien irgendwie zu bekommen. Ich würde schon sagen, dass die Lage angespannt ist und dass unsere Kommunen natürlich auch im Hinblick auf zur Verfügung stehende Kinderbetreuungsplätze, Schulplätze und die soziale Infrastruktur insgesamt vor erheblichen Herausforderungen stehen.
Auch gerade jetzt, da Bundes- und Landespolizei auch noch beinahe täglich illegal Eingereiste aufgreifen. Insgesamt hätten die Beamten, so das Brandenburger Innenministerium, im September 1.755 Aufgegriffene an die zentrale Erstaufnahme weitergeleitet. Diese Entwicklung und die wachsende Zahl der freien Plätze zeige aber, wie wichtig es gewesen sei, die Verteilung auf die Landkreise und Kommunen neu zu organisieren, sagt der SPD-Fraktionsvorsitzende Daniel Keller. Seit 1. Juli bleiben die Geflüchteten länger in den Erstaufnahmen, bis zu 18 Monaten in Brandenburg.
Ich glaube, das ist auch so eine gewisse Rechengröße, wo ich immer noch auch nach Rücksprache mit vielen Landräten und Oberbürgermeistern der Meinung bin, dass es der notwendige Schritt war, zu sagen, dass wir den rechtlichen Rahmen für den Verbleib in der Erstaufnahmeeinrichtung erstmal ausnutzen, um hier Zeit zu schaffen.
Keller warnte im Sozialausschuss aber auch davor zu hoffen, dass die von CDU-Innenminister Michael Stübgen lange geforderten verstärkten Grenzkontrollen große Entspannung für Kommunen und Landkreise bringen würde.
Ich sage auch weiterhin, dass natürlich der Hauptaugenmerk dabei sein muss, eine europäische Lösung zu finden, um hier die Zahlen zu reduzieren und sicherlich nicht die Lösung ehrlicherweise hier an der deutsch-polnischen Grenze liegt.
Letzten Freitag hatte Bundesinnenministerin Nancy Faeser, SPD, verstärkte Grenzkontrollen zu Polen angekündigt. Keine stationären, wie von Stübgen gefordert, sondern, so Faeser, zusätzliche flexible Schwerpunktkontrollen an den Schleuserrouten.
Das war der Bericht von Landespolitikreporter Nico Hecht. Die Spiele für die Fußball-Europameisterschaft 2024 in Berlin werden deutlich teurer. Sie steigen nämlich auf über 80 Millionen Euro, erfuhr der RBB aus Parlamentskreisen. Ute Schumacher berichtet.
Sportsenatorin Iris Spranger selbst wollte im Hauptausschuss keine konkreten Zahlen nennen. Sie erklärte nur, dass die EM Mehrkosten verursachen werde. Am Freitag im Sportausschuss soll es Näheres geben. Bislang war man von Kosten von etwas mehr als 60 Millionen Euro ausgegangen. Allein für die Ertüchtigung des Olympiastadions waren bislang rund 27 Millionen Euro eingeplant. Für das Programm für Veranstaltungen als Gastgeberstadt der Europameisterschaft waren 36,5 Millionen Euro vorgesehen. Nun sollen weitere rund 20 Millionen Euro obendrauf kommen. Aufgefallen sind die gestiegenen Kosten nach RBB-Informationen durch neue Berechnungen einer extra eingesetzten Arbeitsgruppe in der Sportverwaltung. Offenbar stehen sie auch im Zusammenhang mit der Entlassung von Sportstaatssekretärin Nicola Böcker-Giannini. Spranger hatte die Staatssekretärin Ende letzter Woche überraschend über ihre Entlassung informiert und ihr Hausverbot erteilt. Über die Personalie muss allerdings noch der Senat entscheiden. Spranger selbst wollte ihre Entscheidung auf Nachfrage im Hauptausschuss nicht kommentieren, weil es sich um eine Einzelpersonalie handle. Man müsse die Persönlichkeitsrechte von Böcker-Giannini wahren. Der Anwalt von Böcker-Giannini erklärte dem RBB, die Entscheidung Sprangers sei unbegründet. Er kündigte an, dass sich seine Mandantin gegen die Entlassung wehren werde.
Der Ausschuss für Bundes-, Europa-, Angelegenheiten und Medien des Berliner Abgeordnetenhauses hat heute in erster Lesung den Entwurf eines neuen RBB-Staatsvertrages beraten. Der RBB kritisierte im Vorfeld bereits die Politikversuche, Einfluss auf das Programm zu nehmen. Jörg Wagner hat die Ausschusssitzung verfolgt.
Der ursprüngliche Anlass für eine Novellierung ist ein zwischengültiges Bundesgesetz, der dritte Medienänderungsstaatsvertrag. Er gestattet den Sendeanstalten zu entscheiden, wie sie Teile ihres Programms verbreiten. Ob auf klassischem Weg über Fernsehtürme, Satellit, im Kabel oder ausschließlich im Netz. Mit dieser Flexibilisierung des Auftrags sollen parallel die Kontrollgremien in ihrer Kompetenz gestärkt werden, damit sie beurteilen können, ob in den Sendern richtige Entscheidungen getroffen werden. Dieses Bundesgesetz wartet wegen bisheriger Unstimmigkeiten zwischen Berlin und Brandenburg immer noch auf eine landesrechtliche Übertragung. Auslöser für die beschleunigte Befassung nun mit dem Thema, so Medienstaatssekretär Florian Graf, CDU.
Diese Novelle des RBB-Staatsvertrags ist deshalb notwendig, weil wir eine tiefe Krise des RBB hier erlebt haben in den letzten anderthalb Jahren.
So enthält der Entwurf einige Vorschläge, die das Bundesgesetz noch nicht festschreibt.
Wir schlagen hier vor, auch die Geschäftsleitung anders aufzustellen, eine Abkehr vom Intendanzmodell hin zu einem Direktorium. Also es wird keine Zwei-Augen-Entscheidungen mehr geben können dort, sondern es wird eine Kultur etabliert werden, wo im Direktorium als Kollegialorgan entschieden wird.
So der Chef der Senatskanzlei, Medienstaatssekretär Florian Graf, CDU. Außerdem geplant die Ausrichtung des Intendantinnengehalts am öffentlichen Dienst. Die Novelle enthält Regelungen, mit denen Kontrolle, Wirtschaftlichkeit, Mitbestimmung und Transparenz gestärkt werden sollen. Zudem würde festgeschrieben, eine Trennung im linearen Fernsehen für 60 Minuten in Berlin und Brandenburg sowie ein Landesbüro in Brandenburg an der Havel. Der RBB hatte im Vorfeld, weil auch dazu aufgefordert, in einer Stellungnahme Kritik daran geübt. Dies sei ein Eingriff in die Programm- und Verwaltungsautonomie. Ähnlich sahen es die Oppositionsparteien Grüne, Linke und AfD. CDU-Medienstaatssekretär Florian Graf.
Wir prüfen alles sehr genau. Was mir manchmal so davor kommt, ist aber auch, dass auch Anzuhörende manchmal nicht frei davon sind, die eigenen Positionierungen und Interessen immer hinter dem Mantel der Staatsferne zu verstecken.
Die Ausschusssitzung trug den Charakter einer Besprechung. Nicht ausgeschlossen wurde eine weitere Sitzung, in der Marktteilnehmer und RBB-Vertreter angehört werden.
Das war der Bericht von Jörg Wagner. Einst waren sie beste Freunde, der Rapper Bushido und der Geschäftsmann Arafat Abou-Chaka. Sie fuhren zusammen in den Urlaub, haben zusammen gebaut. Doch vor 5 Jahren haben sie sich überworfen. Und seitdem beschäftigen sie diverse Gerichte. Heute zum Beispiel das brandenburgische Oberlandesgericht. Es geht um 7 Häuser in Rüdersdorf in Märkisch-Oderland, die sie beide zusammen gekauft hatten. Lisa Steger dazu.
Arafat Abou-Chaka betritt das Gericht durch den Vordereingang. Bushido, der extra aus seiner Wahlheimat Dubai eingeflogen ist, durch die Hintertür. Polizisten stehen vor dem Saal, die beiden früheren Geschäftspartner grüßen einander nicht. Hier im Oberlandesgericht geht es um die Trennung eines Unternehmens. Wer darf die 7 Häuser in Rüdersdorf behalten und wie viel muss er dem anderen dafür bezahlen? Streitpunkt: Bushido wirft seinem Ex-Geschäftspartner vor, das Konto abgeräumt zu haben. 755.000 Euro, das steht fest, hat Abou-Chaka vom Firmenkonto abgehoben. Nur wofür? Abou-Chaka sagt, er hat Rechnungen für Bushido bezahlt, weil dessen Konten zeitweise wegen Steuerschulden gesperrt waren. Zum Beispiel will er Rechnungen für Bushidos Hausbau beglichen haben. Alles falsch, kontert der Rapper. Originelles Argument, er will die Rechnungen für seinen Hausbau in Kleinmachnow immer mit Schwarzgeld bezahlt haben. Gerichtssprecherin Vera Krüger-Feldhusen.
Es gab den Fortschritt, dass die beiden angehört werden konnten, was ja im letzten Termin nicht passieren konnte, weil der eine nicht erschienen ist.
Zu dem erwarteten Urteil kam es nicht, doch für Krimi-Fans war einiges geboten. Abou-Chaka, der dem Clan-Milieu angehören soll, erzählte, dass er mit 150.000 Euro Bargeld durch Berlin gefahren sei und dem Kumpel einfach so 100.000 Euro für Handwerker geliehen habe. Der Rapper wiederum berichtet von einer gemeinsamen Schwarzgeldkasse mit mindestens 1,3 Millionen Euro. In 3 Wochen geht der Prozess weiter. Urteil vorerst nicht in Sicht.
Interessante Einblicke von Lisa Steger. Seit Jahren wird in Bad Freienwalde gestritten, soll die Hochbrücke der B158 abgerissen oder saniert werden. Ende August fiel in der Stadtverordnetenversammlung die Entscheidung, die Brücke kommt weg. Die Vorbereitungen laufen gerade an, die Debatten über den Abriss aber gehen weiter. RBB-Reporterin Elke Bader war vor Ort.
Die Brücke ist für den Verkehr bereits gesperrt. Sie wird in den nächsten Wochen abgerissen und durch einen Kreisel ersetzt. Darüber sind die Bad Freienwalder immer noch unterschiedlicher Meinung.
Ich finde den Apostel Kreisverkehr bauen. Ich finde es gut.
Was soll denn der Quatsch?
Die stört doch keinen. Und was soll denn das werden hier, diese ganzen Umleitungen?
Wie der Verkehr künftig durch die Stadt verlaufen soll, darüber macht sich auch Stefan Wiedmann vom Bad Freienwalder Wintersportverein so seine Gedanken. Die Bundesstraße 158 zu den Skisprungschanzen ist schon lange gesperrt. Wenn jetzt noch mehr Umleitungen dazukommen, könnte sich das auf den Unterricht auswirken, befürchtet Trainer Wiedmann.
Ja, und wir machen ja auch eine Schul-AG. Da wird es da auch schwierig. Wie kommt man dann zur Schule? Wenn du eh nur eine Stunde Zeit hast und du brauchst eine halbe Stunde, bleibt nicht mehr viel Zeit, Sport mit den Kindern zu machen.
So wie Stefan Wiedmann müssen nun viele Bad Freienwalder ihre täglichen Wege umdisponieren. Der Brückenabriss war eine Auflage des Landesfachbeirates für Kur- und Erholungsorte, erklärt Bürgermeister Ralf Lehmann.
Also es ist, glaube ich, für alle unumstritten, dass es ein städtebaulicher Missstand ist. Und dieser städtebauliche Missstand muss beseitigt werden. Ein Kurort muss sich schon von der Gestaltung her im Ortscharakter entsprechend auszeichnen.
Andernfalls drohe Bad Freienwalde die Aberkennung des Titels Moorheilbad, sagt Bürgermeister Lehmann weiter. Für die ansässige Reha-Klinik ist der Heilbadstatus nicht zwingend, aber von Vorteil, sagt Geschäftsführerin Angela Krug.
Es entscheiden sich viele unserer Patienten tatsächlich für unsere Klinik, auch wegen dieses kurähnlichen Ensembles und wegen des Moores.
In 3 Jahren soll der neue Kreisel fertig sein.
Das war Elke Bader aus Bad Freienwalde und soweit der Tag in Berlin und Brandenburg mit Dietmar Ringel im Studio.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.